Nach unserer doch etwas längeren Predigtserie zum Römerbrief, wo wir ja seit dem letzten Sommer miteinander durchgenommen haben, gehen wir in eine kürzere Serie rein. Über 5 Predigten beschäftigen wir uns mit dem Thema «Miteinander schaffen muss» und nehmen dazu als Grundlage das Buch von Nehemia. Das Buch im Alten Testament behandelt Themen wie Wiederherstellung, Gott steht zu seinen Zusagen, Erneuerung, Umkehr, aber auch Stärken vom Miteinander. Und da möchte ich vielleicht zuerst eine Frage klären, die da auftaucht. Wieso beschäftigen wir uns mit einem biblischen Buch, das vor gut 2500 Jahren geschrieben worden ist, die jüdische Geschichte dokumentiert und auf den ersten Augenblick nicht wahnsinnig viel mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat, oder? Die christliche Gemeinde ist ja nicht dazu, da irgendwelchen Geschichtsunterricht zu machen, oder? Weil da müssten wir nicht heute Morgen da zusammenkommen. Da gibt es viele gescheitere Dokusendungen im Fernsehen oder viel, viel genauere, wie das, was wir da machen könnten. Wieso machen wir das? Weil uns die Bibel das Wesen von Gott zeigt und auch immer wieder ganz speziell den Plan, den er mit uns Menschen verfolgt. Und das hat sich bis zum heutigen Tag nicht verändert. Aus all diesen biblischen Themen aus den biblischen Büchern heraus, sehen wir etwas über das Wesen, über das Handeln, über den Plan Gottes mit dem Mensch bis heute. Und dann zeigt sich auch, dass sich das Wesen vom Mensch oder von uns Menschen in den letzten Jahrtausend auch nicht wahnsinnig verändert haben. Wir sind immer noch die gleichen. Wenn wir nachher miteinander lesen und gewisse Fragen anschauen, sagen wir, hey, vor 2000 Jahren haben die Leute schon so gedacht. Schon erstaunlich, oder? Was für eine Vollmacht, dass in dem biblischen Wort drin ist. Und da, wenn der Mensch sich nicht verändert hat so lange, dann können wir von biblischen Gestalten und ihrem Verhalten auch heute noch sehr, sehr viel profitieren, wenn wir das wollen. Ich würde zuerst einen kurzen Einblick geben in die Situation, wo wir uns im Buch Nehemia dann finden, wo im Buch Nehemia geschrieben steht. Das Buch hat, wie es heisst, den Namen von Nehemia und ist in der Ich-Form geschrieben. Der Nehemia schreibt, es heisst. Aber eigentlich hat das Buch nicht immer Nehemia geheissen, sondern es hat geheissen zweites Buch Esra. Und ist sehr, sehr einfach verknüpft mit dem Esra-Buch, sodass es in der jüdischen Tradition nur ein Buch sind. Esra und Nehemia sind eigentlich nur ein Buch in der jüdischen Tradition, in der jüdischen Literatur. Und erst später, man nimmt da etwa ab dem 14. Jahrhundert, ist es zum Buch Nehemia geworden, weil der Text anfängt mit «Ich Nehemia» oder der Nehemia tut sich selber als Darsteller oder als Schriftsteller von dem Teil darstellen. Bücher Nehemia und Esra behandeln den Zeitabschnitt zwischen 538 und 433 vor Christus. Also der Zeitabschnitt behandelt sie, nicht dann geschrieben worden, aber der Zeitabschnitt behandelt es. Und jetzt ist etwas interessant. Ihr, die die Bibel kennt, wisst, in welchem Kontext das Buch Esra und Nehemia platziert ist, oder? Im relativ vorderen Teil, nämlich nach den Chroniken, nach den Geschichtsbüchern, vor den Psalmen, vor den Sprüchen, vor den Propheten. Aber von der Datierung her, von dem, was geschrieben darüber, ist es eigentlich ziemlich am Schluss anzuordnen. Am Schluss der Zeit. Also wir können vielleicht einmal, wieder mal zwischen ihnen feststellen, die Bücher in der Bibel sind nicht chronologisch. Dass man von Anfang an, vom ersten Buch Mose anfangen durchlesen und denken, beim Maleachi ist dann der Schluss der einzelnen Bücher alles schön der Zeit noch. Ist es nicht. Zuerst kommen die geschichtlichen Bücher, dann kommen die Propheten oder die poetischen Bücher, Psalmen, Sprüche und so weiter. Und nachher kommen die prophetischen Bücher. Und die Psalmen und Sprüche sind etwa um die 1000 Jahre vor Christus geschrieben worden. Im Gegensatz zu 538 bis 433. Einfach, um zu platzieren. Die prophetischen Bücher sind dann in den Jahren 700 bis 500 vor Christus. Und es hat auch Propheten gegeben zu dieser Zeit, Esra und Nehemia, die hier einflüssen. 587 vor Christus ist Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und dem Tempel der Babylonier zerstört worden. Und die Bewohner, die Stämme Juda und Benjamin, sind nach Babylonien verschleppt worden. Wenn man die Karte einblenden könnte. Ihr seht dort, Susa ist Babylonien, da handelt denn das Buch Nehemia davon. Das ist die Distanz, wo sie verschleppt worden sind, also das Volk aus Juda. Bereits 150 Jahre vorher ist das Nordreich, also da, wo man da sieht, in Violett, von den Assyrern verschleppt worden, oder von, ja, verschleppt worden nach Assyrien, zuerst zerstört, nachher verschleppt worden, Bewohner. Und Susa, das heutige Susch, liegt im heutigen Iran, nach von der irakischen Grenze, und es war der Sitz der Könige von Babylonien. Entfernung, da ist noch wichtig zu wissen, zwischen Jerusalem und Susa, 1350 Kilometer. Vor allem, wenn wir nachher den Text so lesen, dass wir eine Vorstellung haben, wenn es heisst, und sie kamen von Susa, dann sind sie nicht von Sulgen gekommen oder vom Bernbiet oder so, sondern sind sie von 1350 Kilometer zu Fuß gekommen. 70 Jahre später, nach dieser Entführung oder Verschleppung nach Babylonien von Jerusalem und Judäa, also nicht vom Nordreich, das war früher noch, hat der Perserkönig Kyrios den Juden erlaubt, dass sie zurückgehen dürfen. Und etwa 50'000 Juden sind nach Judäa zurückgekehrt. Und jetzt fängt dann unsere Geschichte an. Was beim Esra und Nehemia passiert ist, ist die Erfüllung von einer Verheißung von Jeremia, Prophet Jeremia, Kapitel 29, wo gut 150 Jahre vorne aufgeschrieben worden ist, ausgesprochen und aufgeschrieben worden ist. Und in dieser Verheißung oder Prophetie von Jeremia hat es geheißen, wir lesen nur Vers 10 und 11, denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre erfüllt sind für Babel, werde ich mich um euch kümmern. Dann werde ich mein gutes Wort für euch einlösen und euch zurückbringen an diese Städte. Und dann kommt ein Vers, wo ganz viele von uns völlig aus dem Zusammenhang nehmen und immer wieder erwähnen und wo man dann zuspricht und in die Jahreslosung liest. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Gedanken des Friedens, und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Kennt ihr den Vers? Habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Also der steht geschrieben im unmittelbaren Zusammenhang mit der Zusage, dass Gott wird veranlassen, dass aus der babylonischen Gefangenschaft wieder ein Teil wird zurückkehren nach Jerusalem, und zwar 70 Jahre nach der Verschleppung. Das ist genau der Erfüllung, die sich da ergeben hat. Das Buch Nehemia beschreibt die letzten Ereignisse der jüdischen Geschichte im Alten Testament, wo wir haben. Und zwar vor dem Zeitraum, wo noch entstanden ist, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wir haben nichts Näheres über die Geschichte von Israel, wie das, was wir lesen in den Büchern Esra und Nehemia. Und in diesen Büchern Esra und Nehemia werden die Aufzeichnungen über den Wiederaufbau vom jüdischen Volk nach der Verbannung berichtet. So viel mal zum Hintergrund, bevor wir jetzt einsteigen. Also das haben wir vor Augen, wenn wir ins Buch Nehemia eintreten. Damit wir Zusammenhänge auch gut verstehen können. Und jetzt zum Bibeltext. Ich würde gerne am heutigen Morgen einige Bibeltexte reden, weil sie selbst redend auch sind, und sie sind ein Stück weit vor allem auch Geschichte, aber wir wollen natürlich auch herauspicken, was hat das etwas zu tun mit dem Mensch, mit uns oder der Gemeinde von heute. Ich lese aus dem ersten Buch, also Nehemia. Mittlerweile wissen wir, was geschrieben steht. Für die, die noch wissen, was eine Bibel ist, das ist so ein Buch da mit Text drin. Wenn ihr es elektronisch sucht, ist es einfacher. Dann tippt ihr einfach auf den Nehemia und sonst schaut ihr Könige, Chroniken und dann kommt Esra und Nehemia. Also, wenn ihr bei den Psalmen seid, sind ihr schon zu weit. Zurück. Also, wir lesen den Bibeltext aus dem ersten Kapitel, die ersten paar Vers. Bericht von Nehemia ben Hachalia im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes. Hielt ich mich in der befestigten Oberstadt von Susa auf. Das Susa, das wir dort unten gesehen haben. Im Dezember, steht natürlich nicht im Dezember geschrieben, in der hebräischen Bibel, dort heisst es im Monat Kislev. Das war der Dezember. Kam Hanania, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Und jetzt haben wir gerade wieder den Zusammenhang. Kam zu mir, 1350 Kilometer, gell? Also die sind relativ müde gsi, wo sie wahrscheinlich in Judäa, Susa angekommen sind. Und ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war, und erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande, und die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Mittlerweile haben wir wahrscheinlich die Decke herausgefunden. Von heute, oder? Die Mauer Jerusalem liegt in Trümmern, in Trümmerhaufen. Wer von euch hat gedacht, oh, eigentlich sollte man ein bisschen aufräumen, bevor wir hier mit dem Gottesdienst anfangen? Und um das geht es genau heute. Wir sollten ein bisschen aufräumen. Wir müssen schauen, wie. Was ist mit diesen Trümmern? Also das war eine beschwerliche Reise, die hier die Brüder gemacht haben, oder die Brüder von Nehemia, der Hanani. Und die Botschaft, die er bekommen hat, die war für den Nehemia nicht so wahnsinnig erfreulich. Die 50'000, die die Erlaubnis bekommen haben, zurückzugehen aufgrund der Verheißung von Gott, die er ihnen gegeben hat, die haben es noch nicht fertig gebracht, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Es ist immer noch in Trümmer gelegen und das Volk leidet in grosser Not und Schande. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, eine Stadt ohne Mauern war hilflos ausgeliefert gewesen, der Finde. Da bist du einfach brach dargelegen. Die können machen mit dir, was sie wollen. Und das war die grosse Not gewesen unter dem Volk. Und diesen Zustand, von dem haben sie berichtet. Und dann geht es weiter, Vers 4. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete, betete zu Gott im Himmel. Ich sagte, ach Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners und sieh mich freundlich an. Tag und Nacht bete ich zu dir für die Menschen Israels, für deine Diener. Und ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich, auch die von meiner Familie und mir. Ich würde so sagen, als Nehemia das gehört hat von seinen Brüdern, die von Juda gekommen sind, ist er zusammengebrochen. Er, fernab gelebt von seinem Volk, er hat selber nie in Jerusalem gelebt. Er ist in Susa geboren. Er war ja bei denen, die nicht zurück konnten. Und eigentlich ist es ihm recht gut gegangen, im Nehemia. Als Mundschenk dient er am Hof vom König. Hat einen tollen Job gehabt, oder? Dem König den Kelch gegeben. Das Beste. König hat volles Vertrauen gehabt in ihn. Und er, also ich aus meiner Sicht, wenn ich das anschaue, Sommelier ist ein Schocki-Job, oder? Wein ausschenken, was gibt es Besseres? Er war also weder Pastor, noch Priester, noch irgendeinen geistlichen Dienst gehabt. Er war Mundschenk vom König. Und doch ist irgendwie seine Reaktion bemerkenswert. Die Nachricht hat ihn beelendet. Und er war überhaupt kein depressiver Mensch, den Nehemia. Das hören wir nachher noch. Aber wo der Nehemia vom Hanani, seinem Bruder, gehört hat, wie schlecht es im Volk dort geht, wie es der Stadt geht und so, hat er auch nicht irgendwelche Ausreden gesucht. Und eigentlich hätte er einen Haufen Ausreden können haben. Und das sind für mich so Themen, wo ich dann für mich die Frage stelle, ja, was hätte ich denn für Ausreden gehabt in so einer Situation? Wenn ich höre, es geht jemandem schlecht, nicht nur es geht jemandem schlecht, sondern etwas ist nicht in dieser Situation, wie es Gott eigentlich haben will. Er hätte zum Beispiel denken können, was gehen mich da die an, die zurück können auf Jerusalem? Das sind doch die Privilegierten. Die sollen doch schauen, dass die Mauern wieder aufgebaut werden. Wir sind da immer noch in der Gefangenschaft, aber denen geht es ja gut. Was gehen mich die dort an? Die haben ja können zurück und ich muss da bleiben. Oder der andere Punkt. Ja, ich lebe gut am Hof des Königs. Ich habe einen tollen Job. Ich erlebe Gnade und Güte von Gott. In meinem Leben, was will ich noch mehr? Mir geht es gut. Oder er könnte sagen, mein Glauben an Gott, den lebe ich. Das sehen wir aus seinen Gebeten heraus, ganz klar. Der Nehemia war einer, der mit Gott unterwegs war. Er hat gelebt mit Gott. Das war nicht einfach eine religiöse Floskel, die er gemacht hat, sondern er war in Beziehung mit dem lebendigen Gott und er hat die Schriften gekannt. Wir kommen nachher noch darauf zurück. Also sein Glaube war ein lebendiger Glaube. Aber nicht gesagt, die Hauptsache ist, mein Glauben ist lebendig für mich. Was gehen mich die anderen dort an in Jerusalem? Oder wenn er auch noch hätte können sagen, was kann denn ich als Mundschenk hier in Susa bewegen? Was kann ich hier unternehmen? Was geht das mich an? Aber gar nichts von dem lesen wir. Wir lesen, der Nehemia war bewegt von dieser Nachricht von Jerusalem. Er hat sich niedergesetzt, hat brüllt, hat trauert, hat gefastet und bettet. Und wieso? Weil er gewusst hat, das ist nicht die Absicht, die Gott mit dem Volk in Jerusalem hat, in Judäa. Gott hat ganz andere Pläne mit denen. Es ist eine Diskrepanz da zwischen dem, was Gott eigentlich will mit dem Volk in Judäa und dem, was tatsächlich ist. Als ich das gelesen habe, hat es mich ehrlich gesagt auch bewegt. Der Marcel hat vor zwei Wochen in seiner letzten Predigt zur Serie vom Römerbrief darüber geredet. Es ist eine Diskrepanz zwischen dem, was Gott eigentlich will tun und in vielen Orten der Welt tut und von dem, was wir oftmals hier erleben. Ja, jetzt ist es halt einfach so. Ja. Aber bewegt uns das, dass es eine Diskrepanz ist zwischen dem, was der Gott von der Bibel verheißen hat und von dem, was wir hier erleben? Also, ja, ist jetzt einfach nicht unsere Zeit. Oder, ja, ich weiß es auch nicht. Mir geht es ja gut. Ich habe eine gute Beziehung zu Gott. Das langt mir. Oder bewegt es mich, dass ich sage, das kann doch nicht sein, dass Gott ganz andere Gedanken und Pläne hat für uns und mir ist es gleichgültig? Der Zustand vom Volk Gottes war ihm neben mir nicht egal. Was Gott wichtig ist, war ihm auch wichtig. Und ich finde das so einen wichtigen Satz für mich persönlich. Was Gott wichtig ist, ist für mich auch wichtig. Und da hat der Nehemia ganz klar zum Ausdruck gebracht: Gott ist es wichtig, dass das Volk in Judäa und in Jerusalem wieder zu einer Einheit wird. Wir lesen nachher noch, oder überhaupt noch im ganzen Nehemia-Buch davon. Und ich möchte mich dieser Wichtigkeit von Gott anschliessen. Es kann nicht sein, ja, Gott ist wichtig, aber nein, mit mir hat das eigentlich nicht viel zu tun. Wenn wir mit Gott in Verbindung sind, als seine Kinder, als Söhne und Töchter, dann ist das, was ihm wichtig ist, auch uns wichtig. Auch mir wichtig. Aber ich muss ehrlich gestehen, es ist mir nicht immer gleich wichtig, weil ich oftmals gar nicht daran denke, was ist eigentlich Gott wichtig? Und darum bin ich dankbar für die Nehemia-Serie, wo wir miteinander anschauen können, um uns vorzustellen, was ist denn eigentlich Gott wichtig? Und wie können wir es miteinander anpacken? Gott mit mir und mir untereinander. Und er erinnert sich, oder erinnert fast Gott an das, was er gesagt hat. Wobei irgendwie das mit Gott erinnern, ich glaube, Gott vergisst nicht. Es sind eher wir, die vergessen. Aber der nächste Text, den wir lesen, der tönt fast ein bisschen so, als würde Gott daran erinnern. Und es zeigt uns auch, dass der Nehemia die Schrift gekannt hat und Aussagen aus den Schriften von Mose zitiert hat. Das ist der nächste Vers. Genau, denk doch an das. Also da betet der Nehemia zu Gott. Gott, gell, denkst du denn dran? Aber eigentlich muss er dran denken. Denk doch an das, was du ihm, da habe ich in Klammer gesetzt, Mose, weil er redet vorne davon. Denk doch, was du Mose zugesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Und das ist genau das, was passiert ist. Sie sind unter die Völker zerstreut worden. Zu den Babyloniern und zu den Assyrern. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen. Selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Also in der damaligen Zeit sind 1350 Kilometer ein ziemlich entfernter Horizont gewesen. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Und der Wohnsitz seines Namens ist Jerusalem. Das ist der Wohnsitz von seinem Namen. Gott wohnt dort. Das ist sein Ort, wo er war. Schau, jetzt war der Nehemia ein Mensch wie du und ich. Und ich wage sogar zu behaupten, er war ein fröhlicher Mensch. Er ist aufgefallen durch Fröhlichkeit. Und er hat es geliebt, dem König den Wein zu geben, nachdem er ihn selber probiert hat. Das war nämlich sein Job. Der Mundcheck hatte nicht die Aufgabe, zu schauen, hat jetzt einen Zapfen oder hat er keinen Zapfen. Ist jetzt der aus dem Fass oder nicht aus dem Fass? Das war eigentlich alles gleich. Wahrscheinlich aus der Tonkrühe. Aber was er machen musste, musste er den Wein testen, ob er nicht vergiftet ist. Und selbstverständlich hat er als Mundschenk so eine vertrauensvolle Aufgabe gehabt, dass er nicht der geworden ist, der auch noch vergiftet. Also ein völliger Vertrauensjob wie fast kein anderer am Königshaus. Und das hat er mit Freude gemacht. Der Meister vom Weinkeller, im König da den Kelch hingehen und sagen, Könige haben probiert vor 6 Stunden und siehst, mir geht es immer noch bestens, ich bin fröhlich, kannst ihn wirklich probieren, er ist gut. Nicht drin. Und gleichzeitig, nebst dem, dass er treu dem König dient hat, dass er seine Arbeit gut gemacht hat, hat er Gott von ganzem Herzen geliebt. Da geht raus hervor. Und damit hat er auch sein Volk geliebt. Auch das, was 1350 Kilometer entfernt war. Er hat es geliebt. Es war ihm nicht gleichgültig. Da taucht bei mir eine andere Frage auf. Wie liebe ich das Volk von Gott? Wie liebe ich die Gemeinde? Wie liebe ich Christen, die zu anderen Gemeinden gehören. Was habe ich für eine Haltung zu ihnen? Ich könnte es auch ausdehnen und sagen, wie liebe ich Israel? Das Volk, Gottes erwähltes Volk. Das sind alles so Fragen, die zu tun haben mit der heutigen Zeit. Es ist nicht gleich, wie ich denke über andere Menschen, über andere Gemeinden, über andere Kinder, über andere Völker. Was Gott liebt, sollen auch wir lieben. Und Gleichgültigkeit ist da drin eine ganz grosse Gefahr. Seine Liebe zu Gott war auch die Liebe zum Volk, zu denen er Verheißungen geschenkt hat. Und obwohl der Nehemia nicht in Jerusalem gelebt hat und wohl in Persien geboren ist, Jerusalem noch nie gesehen hat, hat er Geschichte gehört von Gott. Hat er Geschichte gehört von Gott und seinem Volk und er hat eine grosse Liebe dazu entwickelt. Also, was macht der Nehemia? Was Gott wichtig ist, ist auch mir wichtig. Und er hat Gott erinnert, weiter erinnert daran, was er gesagt hat. Nein, das habe ich schon gelesen. Sorry. Er hat weiter gesagt zu Gott, aber nicht nur, dass du das Volk ja liebst, wie du verheißt hast, dass du es wieder zurückbringst, sondern ich will Teil sein von dem Plan, den du hast. Und dann lesen wir im nächsten Vers, der aufgeführt ist, ein Gebet, das er geredet hat für das Volk Israel, das ein folgeschweres Gebet war. Ach, Jahwe, erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Jetzt taucht es auf. Sein Gebet zu Gott war, lebendiger Gott, nach all dem, was ich vorne schon gebetet habe, dass das Volk, dass du verheißest, dass du das Volk zurückführen wirst, bete ich noch. Lass mich Erbarmen finden vor dem Mensch, wo du mich hergestellt hast. Lass mich Erbarmen finden bei dem Mensch, der Autorität hat, etwas zu bewegen für das Volk in Judäa. Und plötzlich, ich glaube, der Satz steht nicht zufällig da rein, ich war nämlich Mundschenk beim König. Plötzlich wird er sich bewusst, ich bin nicht zufällig an dieser Stelle, wo ich hier bin. Ich hätte ja können irgendein Viehtreiber werden oder irgendetwas in Persien oder ein Perlenschmuck oder ein Teppichknüpfer so. Irgendetwas anderes. Aber nein, er war Mundschenk beim König. Und ich glaube, da ist ihm in dem Moment bewusst worden, du hast mich angestellt an einen Ort, wo ich Möglichkeiten habe, Hilfe zu erbeten für dein Volk. Und sein Gebet, darum sage ich, ein folgenschweres Gebet war, brauch mich. Das ist etwas, das ich nicht täglich bete. Aber eigentlich ist es etwas, das eine Gewaltaussage ist. Herr, brauch mich. Brauch mich für dein Reich und für die Not, die in diesem Volk ist, da auch uns, in unserem Land, wo wir merken, das ist rückgängige Gottesfurcht da. Herr, brauch mich doch da drin. Und sein Gebet hilft mir in meiner Stellung, wo ich am Hof vom König habe, dass ich etwas für mein Volk tun kann. Da ist mir etwas aufgefallen. Ich habe mir vorhin gar nicht so bewusst mir durch den Kopf gehen lassen. Gott setzt immer wieder Menschen aus seinem Volk in Schlüsselsituationen ein und braucht sie dafür, Geschichte zu schreiben. Und wenn ich euch so zwei, drei Namen nenne, sage ich, ja klar, stimmt. Wir können anfangen mit dem Mose. Der Mose wäre eigentlich zum Tod verdammt gewesen, oder? Alle Kinder hätten umgebracht worden. Und durch Geistesgegenwart von seinen Eltern wird er auf einem Fluss in einem Körbchen ausgesetzt, kommt zu der Tochter vom Pharao und wächst im Pharaoshof auf. Und wird durch das zu einer Schlüsselperson ausgebildet am Pharaoshof, um nachher ein ganzes Volk aus Ägypten rauszuführen und bis ans verheißene Land hinzuführen. Das ist die Schlüsselfunktion, die Gott in Mose gegeben hat. Oder denken wir an einen Josef, der verworfen von seinen Brüdern in Gruben und nachher ins Gefängnis geworfen, zu einem der höchsten Männer, zum zweithöchsten Mann von Ägypten wird. Wieso? Damit Gott durch den Josef nachher das Volk Israel am Leben erhalten, retten und stark werden lassen in Ägypten. Oder denken wir an Daniel. Ein Daniel war auch ein Sklave, ein Entführter. Etwa 100 Jahre vor Nehemia gelebt. Er ist auch zu einem wichtigen Mann im Persischen Reich angewachsen und hat dort Funktion übernommen, die er sich nicht selber machen konnte. Aber Gott hat es gebraucht, um sein Volk zu schützen. Oder denken wir an Esther. Esther, jüdischer Herkunft, die dazu beigetragen hat, im richtigen Ort, am richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein, um ein ganzes Volk, das Volk der Juden, vor der Vernichtung zu löschen. Das ist doch gewaltig. Wie Gott immer wieder Menschen nimmt, an Positionen setzt, wo sie nachher können zum Segen werden für sein Volk. All die Personen schwierige Zeiten erlebt, Verfolgung, Erniedrigung. Gott hat sie gebraucht, Entscheidungen für das ganze Volk zu wählen. Und so auch die Nehemia. Und dann lässt man wenige Vers später, gemäß Text, steht geschrieben, genau 4 Monate später, ist eine extreme genaue Angabe, die man im Nehemia hat. Da gibt Nehemia wieder einmal im König Xerxes seinen Kelch. Und irgendetwas ist anders. Nach 4 Monaten. Irgendetwas ist anders. Nein, nicht der Wein war anders, nicht, der hat ihm nicht geschmeckt. Aber der König schaut ihn an. Weil es steht ein Satz geschrieben: Dieser hat mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Anscheinend muss bei dieser Kelchübergabe etwas anders gewesen beim Nehemia. Ich glaube, kann ich das spielen? Oder traurig machen? Wie kann man? Ja. Das sagt etwas aus über den Charakter, über das Leben des Nehemia. Und das hat bestimmt nicht am Wein gelegen. Sondern Nehemia war ein fröhlicher, überzeugter, Gott hingegebener Mensch. Und das hätte König Xerxes gemerkt. Und deshalb fragt er mich: Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, dich belastet etwas anderes. Nehemia gibt zur Antwort: Ich erschrak heftig und antwortete: Der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind? Es war also nicht so, dass der Nehemia am König irgendwie etwas vorspielen wollte, sondern das hat ihn wirklich bewegt. 4 Monate, so steht es genau geschrieben, nachdem er die Botschaft gehört hat, wie es im Volk in Jerusalem und Judäa so schlecht geht. Zeigt uns etwas von der Beziehung, die Nehemia zum König hat, vom Vertrauen, das er zu ihm hat, und von der Wichtigkeit, die Nehemia für den König sein Leben hat. Eine absolute Vertrauensperson. Und er hat Nehemia so vertraut, dass der König ihm folgende Frage gestellt hat. Der König sagte: Was ist deine Bitte? Was ist deine Bitte? Stellt euch vor, das war ein Blankoscheck, den der König da im Nehemia ausgestellt hat. Was bittest du denn? Und der Nehemia nicht irgendwie: Oh, jetzt will ich jetzt irgendetwas präsentieren, was mir gerade so zuerst liegt, sondern es heisst: Da betete ich zu Gott im Himmel. Er gewusst, das, was ich jetzt sage, was ich jetzt dem König zur Antwort gebe, das hat Auswirkungen unter Umständen für unser ganzes Volk. Ich will nicht einfach irgendetwas sagen. Gib mir ein Heer von Menschen mit oder von Soldaten mit oder irgendetwas, sondern Gott, gib mir Weisheit, dass ich bei dem König jetzt das sagen kann, was nötig ist. Und erwiderte dem König, wenn der König es für gut hält und wenn du mir deinem Diener vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Nehemia ist wichtig, dass er in Übereinstimmung mit dem lebendigen Gott bittet. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Jesus betet. Und das war auch das Gebet da von Nehemia. Oh Gott, es geht nicht darum, was ich will, sondern es geht darum, was du willst. Was willst du für dein Volk in Jerusalem? Und was bedeutet das? Die Geschichte für uns 2500 Jahre länger, weil wir werden noch viel hören in den nächsten vier Teil von dieser Serie, was nachher daraus geworden ist. Das ist jetzt gerade so ein bisschen einfach der Einstieg, die Haltung von Nehemia, seine Haltung Gott gegenüber. Aber was bedeutet jetzt das für uns 2500 Jahre später? Wenn wir glauben, dass Gott einen Plan mit den Menschen und den Völkern von dieser Welt hat, dann glauben wir auch, dass er ganz gewöhnliche Menschen wie dich und mich kann brauchen kann, um Schritt zu tun. Weil der Nehemia da können sagen, wer bin ich schon? Ich bin nur der Mundschenk da, oder? Und du denkst jetzt da vielleicht genau gleich, wer bin ich schon? Aber glaube doch, Gott zeigt immer wieder, dass er heute noch ganz gewöhnliche Menschen kann brauchen, um an Positionen zu setzen, wo sie Einfluss haben. Ich würde nur schnell drei Beispiele sagen, aus unserem nächsten Umfeld oder aus unserem Umfeld von unserer Bewegung. Zum Beispiel Pierre Giorgio Tami, der in Kambodscha arbeitet, ein Missionar, hat Zugang bekommen zum Präsidenten von Kambodscha, der ihn regelmäßig, so viel mir bekannt ist, bis heute einmal im Jahr ruft und mit ihm gewisse Sachen besprechen. Ein Schweizer, ein Tessiner, der als Missionar geschafft hat, beim Präsidenten von Kambodscha. Der Präsident hat nicht guten Ruf, nicht ein Rassist, ist ein Diktator. Aber wir wissen gar nicht, wer, wenn der Pierre Giorgio Tami keinen Einfluss auf ihn hätte. Vielleicht wäre es noch viel schlimmer. Auf jeden Fall kann Gott jemanden brauchen. Oder ich denke an einen Gottfried Wernli, einen 80-jährigen Mann heute, Missionar, wo ein Pastor und Missionar von der SPM, der im Tessin eine Feriensiedlung betreut hat. Und dann kommen Ringer von Weißrussland, er freundet sich mit denen an und kommt den Zugang über in Weißrussland, Belarus. Und sitzt an dem Tisch mit den Höchsten vom Land, mit den Wichtigsten vom Land. Und die öffnet im Gefängnis Türen, dass er das Evangelium dort verkünden kann, in vielen grossen Städten. Ganz ein einfacher, kleiner Pastor vom Tessin, den Gott braucht, um mit den Hohen der Welt zusammensitzen und dort Einfluss auszuüben. Oder ich denke an unsere Tabrina, die bei uns Pastorin war, vor etwa 5-6 Jahren, unsere ehemalige Pastorin, Asylantin aus dem Iran. Wer konnte ahnen, dass sie plötzlich einmal Stimme für die verfolgten Christen im Iran wird bei wichtigen, bei der UNO in Brüssel, wie gerade die letzten Tage wieder, ich kann das Bild zeigen, hat können eintreten für die Verfolgten im Iran, hat können eintreten für die Frauenrechte oder hat können im Büro vom Weißen Haus in Washington eine Einladung wahrnehmen, um die Stimme für die verfolgten Christen erheben. Wer hätte das gedacht, wo sie vor 6 Jahren hier bei uns noch predigt hat oder noch vor länger, wo sie vor vielen Jahren, vor 10 Jahren als Asylantin in die Schweiz gekommen ist? Gott kann einfache Menschen brauchen, um an seine Position oder Schlüsselpositionen zu setzen, um einfach einen Schritt weiterzugehen für sein Volk, für sein Reich. Und darum stellen sich für uns einfach nur folgende Fragen. Was Gott wichtig ist, ist das mir überhaupt auch wichtig? Und wenn du heute Morgen feststellst, so wie ich feststelle, ist mir nicht immer wichtig, oft vergesse ich es, dann lasst euch uns ein einfaches Gebet machen. Herr, lass mich das erkennen, was für dich wichtig ist, damit es für mich auch wichtig wird. Und Sachen, die nicht so wichtig sind, ein bisschen kleiner achten. Kennen wir die Schrift, kennen wir die Pläne, die Gott hat? Ich glaube, dass er noch viel größere Pläne hat, wie wir hier in der sichtbaren Welt oftmals wahrnehmen. Oder wage ins Gebet, dass ich sage, Herr, was kann ich dazu beitragen, dass dein Reich sich in dieser Welt ausbreitet? Nicht, was kann der andere, ja, der ist ja so begabt, sondern was kann ich dazu beitragen? Und die Frage, bin ich bereit, mich von Gott bewegen zu lassen und zu handeln? Und da meine ich alle, ob jung oder alt. Was für eine geistliche Ausrüstung oder theologische Ausrüstung, das wir haben, das ist gar nicht entscheidend, sondern mein Herz, bin ich bereit, zu Gott das zu sagen? Und die letzte Frage, mit der möchte ich hören, wie kann unter Umständen das schon die nächsten Wochen aussehen? Weil wir müssen nicht denken, ja, irgendwann denn, wenn ich dann einmal noch weiter geschult bin, wenn ich noch heiliger bin, wenn ich noch weniger Fehler mache, wenn ich das studiert habe oder an dieser Position schon, dann fange ich dann an. Sondern eigentlich geht es immer um die kleinen Schritte, die ich merke, geht es darum. Herr, was kann ich in dieser Woche entdecken, was du für mich bereitet hast? Was kann ich tun? Ich will dir zur Verfügung stehen. Brauch mich. Ich will Teil sein von dem Plan, den du hast mit dieser Welt und mit diesen Menschen, die du Absichten hast. Glaubst du, dass du Teil bist davon? Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, und lieber Vater im Himmel, durch dein Wort dringt so stark immer wieder der tiefe Wunsch, den du hast, dass wir umkehren zu dir, dass Menschen umkehren zu dir, dass wir umkehren zu dir, dass wir deine Gegenwart suchen, dass wir deine Hilfe suchen, deine Kraft suchen. Und Herr, wie du das über Jahrtausende deinem Volk immer wieder offenbart hast, wenn sie umgekehrt sind, wenn sie Buße tun haben, dass du sie wieder gesetzt hast und wieder hergestellt hast, das ist heute noch gültig. Und ich danke dir vielmals, Herr, dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus die grosse Einladung bekommen haben, umzukehren und dir zu sagen, Herr, brauch du mich für dein Reich. Und zu verstehen durch deinen Heiligen Geist, dass es nicht geschieht durch unsere eigene Kraft. Ja, nicht einmal geschieht durch das, dass wir alle zusammen unsere Kräfte zusammenspannen, sondern dass es geschieht, indem wir uns mit dem Himmel verbündet und sagen, Herr, als persönlich, als Menschen persönlich, aber auch als Gemeinde, wenn wir uns verbinden mit dir, mit deinen himmlischen Plänen und wollen verstehen, wie wir daran beteiligt sein können, dass das umgesetzt werden darf, hier an dem Platz, wo du uns hergestellt hast. Hey, wir wollen nicht gross denken von uns, wir wollen gross denken von dir. Und dir sind alle Sachen möglich. Und schenk du, dass wir gerade in die kommenden Wochen hinein dürfen gehen, mit dieser Erwartung und mit dieser Frage, dass du an dem Platz, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo du uns herschicken mit den Menschen, die wir in Berührung, in Kontakt kommen, dürfen einfach deine Pläne verstehen und auch dürfen Schritt tun. Ich ehre dich, lebendiger Gott, für dein Wirken und für deine gute Gegenwart und für das Geschenk von deinem Heiligen Geist, wo uns all den Druck wegnimmt, wo vielleicht uns Menschen aufsetzen wollen. Herr, mit deinem Heiligen Geist verbunden sein, bedeutet auch, dürfen zu verstehen, welches Gedanken und Pläne von dir, dem lebendigen Gott, für unser Leben sind. Amen.